7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen gemeinsam auf die Themen der Kalenderwoche 16. Interessant wird es dabei Beiersdorf und Goldman Sachs und die EZB muss versuchen, in diesen turbulenten Zeiten den richtigen Zinskurs zu finden. Zunächst aber schauen wir mal auf einen DAX-Wert, der einst als Volksaktie gepriesen wurde und in vielen Portfolien entsprechend auch enthalten ist. Am Mittwoch hat die Deutsche Telekom ihre Hauptversammlung abgehalten und da gab es einige heftige Diskussionen zum Thema Managementgehälter. Darüber spreche ich heute mit Sebastian Schmidt, dem Chefredakteur der Börsenzeitung. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sabine, freut mich auch.
Sebastian, wenn wir mal absehen von den jüngsten Turbulenzen, die ja nun den Markt in der Breite erwischt haben, lief es eigentlich für die Telekom zuletzt ganz ordentlich. Im vergangenen Jahr zumindest hat die Aktie sich besser entwickelt als der DAX. Die Dividende soll steigen. Trotzdem muss man sagen, die Laune auf der Hauptversammlung war durchwachsen. Es gab einiges an Kritik für den Konzernchef Tim Höttges.
Ja, und die kamen dann insbesondere von den großen institutionellen Investoren wie der DBS oder Union Investment. Und die Kritik bezieht sich auch weniger dann auf das operative Geschäft und wie es da läuft und vielmehr auf Höttges Vergütung. Der Aufsichtsrat hatte die Maximalvergütung, die für den CEO eigentlich auf 11 Millionen Euro jährlich begrenzt war, nochmal um 3 Millionen Euro angehoben. Und Höttges hat sich dann im Gegenzug großzügigerweise bereit gezeigt, dann doch noch bis Ende 2028 auf dem Posten zu bleiben.
Könnte man ja sagen, Kontinuität ist auch ein Wert an sich. Was stört denn die Investoren?
Tja, also Henrik Ponsen, der Chief Sustainability Officer bei Union Investment, sagte dazu, es entstehe der Eindruck, der Vorstandsvorsitzende wolle nur bleiben, wenn eine Art Halteprämie ausgelobt werde, was natürlich angesichts der ohnehin schon üppigen Bezahlung vielleicht nicht ganz so gut ankommt. Und eigentlich war man ja davon ausgegangen, dass Höttges im Amt bleibt, weil er überzeugende Pläne für das Unternehmen habe und sich mit ihm weiter stark identifiziere. Tja. Und das Vergütungssystem sei nicht für den konkreten Einzelfall gemacht, sondern solle Regeln etablieren, die dann allgemeingültig sind und zwar Orientierung geben, auch für die Investoren und nach innen und außen. Die DBS hat dann gefordert, dass der Aufsichtsrat die Maximalvergütung für den CEO wieder nach unten anpassen soll, wenn das Mandat von Höttges endet. Also quasi eine Lex Höttges und danach wieder Normalisierung.
Schauen wir vielleicht neben Herrn Höttges und seiner Vergütung auch nochmal auf die geschäftliche Entwicklung. Mit der dürften ja eigentlich sowohl der Vorstand als auch die Aktionäre ganz zufrieden sein, oder?
Na gut, 2024 war eh ein super Jahr für Aktien und das gilt für Telekom-Aktionäre nochmal mehr. Die Aktie hat einen Kursanstieg von fast 33% im vergangenen Jahr verzeichnet und die Dividende soll um 16,8% auf 90 Cent die Aktie steigen. Also alles in allem gute Nachrichten für die Aktionäre. Und Herr Höttges hat sich auf jeden Fall viel vorgenommen. Wir wollen, dass die Rekorde von heute das Normal von morgen sind, hat Höttges den Aktionären dann erklärt. Und ich nehme an, dass er nicht nur sein Gehalt gemeint hat.
Wir wollen es mal nicht hoffen. Große Worte auf jeden Fall. Wie gut das gelingt, werden wir weiter verfolgen. Danke dir schon mal, Sebastian. Wir sprechen gleich noch weiter. Nächste Woche wird es am Gründonnerstag spannend. Dann treffen sich die EZB-Ratsmitglieder zu einer Sitzung. Und die müssen in einer ziemlich volatilen Zeit jetzt den Kurs bei den Zinsen festzurren. Welche Faktoren in diese Entscheidung mit reinspielen, darüber spreche ich mit Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent bei der Börsenzeitung. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine.
Martin, die Märkte sind ja in diesen Tagen ziemlich in Aufruhr. Es kommt von US-Präsident Donald Trump regelmäßig Neues in Sachen Zölle. Zuletzt hat er gesagt, dass er die ganz große Zollkeule noch einmal einpackt und eine Zollpause verhängen will. Für weite Teile der Welt greift dann ein gesenkter Zollsatz von immer noch 10%. Für China liegt da um ein Vielfaches darüber. Es gibt Diskussionen über Gegenzölle, über Verhandlungen. Die Volatilität an den Märkten ist ja ganz enorm. Woran können sich denn in so einer Phase die EZB-Ratsmitglieder jetzt orientieren? Deren Kristallkugel ist ja wahrscheinlich auch nicht besser als unsere.
Ja, es ist tatsächlich eine sehr schwierige Gemengelage für die EZB, weil, du hast es schon angesprochen, wir eine extrem hohe Unsicherheit momentan haben. Zum einen natürlich bei den Zöllen, die im Fokus auch für die EZB stehen werden, weil sie eben Effekte auf die Wirtschaft und auch dementsprechend auf die Inflation haben werden. Und da gilt es jetzt für die EZB und auch die EZB-Ökonomen im Hintergrund, die jetzt gerade fleißig am Rechnen sind, was denn vielleicht die möglichen Effekte sein könnten, da eben abzuwägen. Und es wird natürlich erschwert dadurch, dass es eben noch ein Prozess ist, der im Fluss ist, wo man A, nicht weiß, was von dem, was bereits verkündet ist, Bestand hält, aber auch nicht, was noch neu verkündet wird, von welcher Seite auch immer. Von daher, ja, müssen jetzt die Ratsmitglieder bis kommenden Donnerstag eben entscheiden, ob sie der Ansicht sind, dass die inflationären Effekte, auf die wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen, der Zölle überwiegen werden oder die deflationären. Und davon dürfte dann auch wesentlich abhängen, ob wir eine Zinssenkung oder doch eine Zinspause erleben werden.
Also diese beiden Optionen stehen im Raum im Vorfeld. Ein Faktor, der ja regelmäßig als Guidance genommen wird, als Leitlinie, ist das Inflationsziel. Die Inflation im Euroraum soll demnach bei etwa 2% liegen. Wo sind wir denn da im Moment?
Genau, das Inflationsziel liegt bei mittelfristig, das ist vielleicht auch noch relevant zu betonen, bei 2%. Da sind wir jetzt aktuell leicht drüber mit 2,2%, aber wir nähern uns dem immer weiter an. Und im März ist sie eben weitergefallen auf besagte 2,2%, was für die EZB-Ratsmitglieder wahrscheinlich noch ermutigender ist als diese sozusagen Gesamtzahl, ist der Blick auf die Dienstleistungsinflation, die ja sehr lange Zeit, monatelang immer bei rund 4% verharrt hat und dadurch eben die nachhaltige Rückkehr zum Inflationsziel verhindert hat. Und da sehen wir jetzt eine Entspannung seit 2 Monaten. Wir sind jetzt bei 3,4% im März nach vorläufigen Zahlen angekommen. Und so Richtung 3 muss es wohl fallen, damit wir eben bei der Gesamtrate, auf die die EZB vor allem schaut, bei 2% landen können. Das heißt, das sind ermutigende Signale, ebenso Umfragen, die die EZB bei Unternehmen durchführt, was das Lohnwachstum betrifft, was eben ja einer der Hauptgründe ist, warum die Dienstleistungsinflation so hoch ist, wegen dem Lohnwachstum. Aber auch da sehen wir eine Abschwächung. Von daher, eigentlich ist die EZB auf einem sehr guten Weg, ihr Inflationsziel zu erreichen, noch in diesem Jahr. Die Frage ist eben, ob die Zölle jetzt dazwischen funken werden.
Jetzt sieht es ja gerade so aus, als ob es zunächst eben diese Zollpause geben soll mit einem gesenkten Zollsatz von immer noch 10%. Trotzdem sind ja auch höhere Zölle nach wie vor nicht ausgeschlossen. Das Thema ist ja nicht vom Tisch, es ist ja erst einmal nur pausierend. Das heißt, man muss sich ja trotzdem irgendwie darauf vorbereiten, welche Effekte durch Zölle kommen. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt da Effekte, die treiben die Inflation, andere schwächen sie eher ab. Fangen wir vielleicht mal mit den Inflationstreibern an. Was beschäftigt die Notenbanker denn aus dieser Perspektive?
Ja, also zum einen natürlich sind Zölle an sich ja erstmal ein Preisaufschlag, den irgendjemand bezahlen muss. Im Falle der US-Zölle sind es erstmal die US-Verbraucher, weswegen da die Inflationserwartungen deutlich angestiegen sind. Aber eben mögliche Gegenmaßnahmen der EU sind nicht unwahrscheinlich und dann hätten wir auch da nochmal einen Preisaufschlag, dann für die Eurozone direkt. Das ist ein Punkt. Das zweite, wir sehen durch die Aktionen in den USA, dass wir nicht, wie wir lange Zeit dachten, der Euro Richtung Parität fällt gegenüber dem Dollar, sondern der Dollar eben abschwächt und das wiederum verteuert Importe aus den USA und auch generell an den Energiemärkten, wo ja viel in Dollar gehandelt wird, das verstärkt also den Inflationsdruck. Das ist ein Punkt, weswegen manche der Ratsmitglieder eben einen inflationsverstärkenden Effekt sehen und ja, betonen, man muss jetzt vorsichtig agieren.
Es gibt ja aber auch Gegenstimmen, die eher die andere Richtung betonen. Was sind deren Argumente?
Ja, da ist das Hauptargument das Wirtschaftswachstum. Bei den Inflationseffekten gibt es verschiedene Einschätzungen, aber beim Wirtschaftswachstum ist man sich relativ einig, dass die Zölle eben keine Gewinner kennen, sondern nur Verlierer. Es wird runtergehen, sowohl weltweit, aber eben auch in der Eurozone, wenn wir weniger Wirtschaftswachstum sehen. Und das wiederum führt jetzt erstmal zu einer abschwächenden Inflation, weil wir eben eine geringere Nachfrage nach Produkten haben und dadurch eben auch weniger Marktmacht für Unternehmen, Preiserhöhungen zu setzen oder auch für Gewerkschaften, um Lohnerhöhungen durchzusetzen. Von daher, das an sich schwächt die Inflation ab. Das ist ein Punkt. Und der andere ist Energiepreise. Das hatten wir eben ja schon mal kurz angerissen. Zwar haben wir diesen Effekt vom Dollar, der die verteuert, aber grundsätzlich weniger Wirtschaftswachstum bedeutet weniger Bedarf für Energie, was die Energiekosten senkt. Und das ist nämlich auch ein Grund, warum die Inflation durchaus in diesem Jahr auf die 2% fallen könnte, anders als die EZB in ihrer letzten Prognose eigentlich vorhergesagt hat. Da ist sie nämlich davon ausgegangen, die Inflation erst Anfang 2026 auf 2% nachhaltig zu senken. Aber inzwischen geht man davon aus, dass es zu pessimistisch war, weil die Energiepreise eben geringer sind als in dieser Prognose zugrunde gelegt.
Jetzt hast du schon gesagt, Zölle tragen eher zu einem schwächeren Handel bei. Die Welthandelsorganisation WTO, die wird ja auch am Mittwoch ihre aktualisierte Prognose vorstellen für die Entwicklung des Welthandels in diesem Jahr. Die wird wahrscheinlich auch ein bisschen nach unten schwenken müssen, oder?
Ja, ein bisschen ist sogar untertrieben, wahrscheinlich sehr stark tatsächlich. Also eigentlich waren wir gerade so in einer Phase nach der Pandemie, wo wir ja viele Lieferkettenstörungen hatten und generell auch zuletzt ein Trend Richtung etwas weniger Globalisierung, das ein bisschen aufhebt und wir eben leichte Erholung zumindest im Welthandel sehen. Die letzte Prognose war, glaube ich, so um 3% für den globalen Handel. Und jetzt hat die WTO schon durchblicken lassen, aufgrund der Zölle und der ganzen Unsicherheit, die damit verbunden ist, aber eben auch die Zölle an sich, dass wir eine deutliche Anpassung nach unten sehen können und möglicherweise sogar eine Vorhersage, die ein schrumpfendes Welthandelsvolumen vorhersagt. Ja.
Wenn wir nochmal zurückkommen zur EZB, die dann am Donnerstag eben ihren Kurs festlegen muss, wenn du einen Tipp abgeben müsstest, was glaubst du, wie wird der EZB-Rat sich am Donnerstag entscheiden?
Ja, ich glaube, es ist eine engere Kiste, als es die Finanzmärkte aktuell einpreisen, die nämlich schon ziemlich stark von einer Zinssenkung ausgehen, weil bei denen die Erwartungen als Konjunktureffekte eben die Inflationseffekte überwiegen werden, was man ja auch an den Aktienkursen sieht, die in den Keller gegangen sind deutlich. Ich glaube, es ist ein bisschen engere Kiste, wenn man sich so Stimmen anhört aus dem EZB-Rat, aber da die Anhänger einer eher lockeren Geldpolitik doch in der Überzahl sind und wir eben Fortschritte bei der Inflation haben, wie eben schon erläutert, könnte ich mir vorstellen, dass die wahrscheinlichere Option eine Zinssenkung ist. Aber es ist noch nicht ausgemacht.
Also, wir sind gespannt. Am Donnerstag wissen wir mehr, dann treffen sich die EZB-Ratsmitglieder zu ihrer Sitzung und geben die weitere Guidance für die Zinsen ab. Das war schon mal der Blick auf die Argumente mit Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Wir schauen mal, was die kommende Woche noch so bringt. Am Montag öffnet mit Goldman Sachs die nächste große Wall Street Bank die Bücher. Und natürlich kämpfen die Banken alle mit dem turbulenten Umfeld. Aber bei Goldman muss man sagen, Sebastian, da kommen auch noch interne Turbulenzen hinzu.
Ja, und zwar ganz ähnlich wie bei der Telekom, über die wir ja vorhin gesprochen haben, sorgen vor allem die Vergütungspakete für Unmut. Und zwar ist es da CEO David Solomon und Chief Operating Officer John Waldron, die allerdings nochmal mit ganz anderen Summen zum Bleiben überredet werden. Die Manager erhalten jeweils Bezugsrechte für Aktien im Gegenwert von 80 Millionen Dollar, die sie über 5 Jahre ausüben können. Also da kann Herr Höttges nur neidisch über den großen Teich schauen. Der Stimmrechtsberater Glass Lewis hat bezüglich der Entlohnung ernste Bedenken angemeldet und sieht einen schockierenden Mangel an Informationen zu den Vergütungen. Für Glass Lewis ist das Grund genug, auf der Hauptversammlung am 23. April in Dallas gegen die Pakete zu stimmen.
Jetzt wäre mal meine These, dass vielleicht solche Gehaltspakete auch intern nicht ganz so gut ankommen, oder?
Tja, auch bei Angestellten von Goldman Sachs lösen die hohen Gehälter im Spitzenmanagement durchaus, naja, ich sag mal Verwunderung aus. Zumal Goldman ja bei Entlassungen offenbar immer radikaler vorgeht. CEO Solomon soll anderen Führungskräften laut Insidern mitgeteilt haben, dass die Bank in den vergangenen Jahren zu viele Vice Presidents eingestellt habe. Nun stünden auf dieser mittleren Ebene Personalkürzungen an. Die sollen das Geldhaus dann effizienter machen. Sonst hat Goldman immer erst im Herbst den Rotstift angesetzt. Dieses Jahr passiert es offenbar schon im Frühjahr. Und damit will die Bank dann auch die finanzielle Performance im restlichen Verlauf 2025 noch antreiben.
Jetzt sind die hausgemachten Probleme das eine, die Marktverwerfung sind das andere, die TEF natürlich neben Goldman auch die Wettbewerber. Da müssen sich jetzt einige US-Banken unangenehme Fragen gefallen lassen wegen ihrer Kreditvergabe an Private Equity und Hedgefonds. Was ist denn da das Problem?
Tja, was das Problem ist, ist glaube ich ziemlich offensichtlich. Die sehr aggressive Handelspolitik der USA unter Präsident Donald Trump rüttelt auch alternative Anlagen kräftig durch. Und viele Hedgefonds müssen jetzt nach den jüngsten Kursturbulenzen Margin Calls nachkommen, also Nachschusspflichten auf Kredite. Private Equity Gesellschaften können unterdessen immer weniger Kapital an ihre Investoren zurückführen, weil der Markt für Börsengänge infolge der Zollunsicherheit zum Erliegen gekommen ist. Also ich meine, bei den Volatilitäten geht natürlich gerade niemand an die Börse und auch bei den M&A-Geschehen geht sicherlich nicht mehr jeder Deal so glatt über die Bühne. Und die Schieflage treibt nun auch Amerikas Banken um. Die US-Banken hatten ihre Kreditvergabe an Hedgefonds und Private Equity in den vergangenen Jahren kräftig ausgeweitet in der Hoffnung auf höhere Renditen. Und laut der Ratingagentur S&P Global ist das Volumen 2024 da erstmals über 1 Billion Dollar geklettert. Diese Darlehen nehmen damit mehr als 8% des Gesamtportfolios der Banken ein.
Das ist ja schon eine ordentliche Summe.
Kann man so sagen. Und Goldman hat die Alternatives-Anlagen aus der eigenen Bilanz zwar schon zurückgefahren, mischt aber über das Management von Drittparteien, Fonds und Krediten im großen Stil in dem Segment weiter mit. Im Januar hat die Bank eigens eine Capital Solutions Group geschaffen. Mit dieser will Goldman künftig von einer stärkeren Verschränkung zwischen öffentlichen und privaten Kapitalmärkten profitieren.
Am Dienstag legt dann Beiersdorf die Zahlen für das erste Quartal vor. 2 Tage später steht dann auch die Hauptversammlung an. Was können denn, Sebastian, die Aktionäre von dem Kosmetikunternehmen erwarten?
Tja, allzu hoch sollte man die Erwartungen da nicht schrauben. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass sich das Wachstum im Vergleich zum Schlussquartal 2024 deutlich verlangsamen dürfte, gerade in der Hauptsparte Consumer. Und auf das Konsumentengeschäft entfallen immerhin mehr als 80% der Konzernerlöse. Zu dem Bereich gehören dann die Hauptpflegemarken wie Nivea oder La Prairie und andere, die man vielleicht kennt oder ich nicht kenne. Und neben dem Consumer-Segment hat Beiersdorf dann auch den Bereich Tesa für Klebeprodukte. Also an sich sehr solide Marken, die aber in dieser Phase jetzt auch kein großes Wachstum abwerfen. Im vierten Quartal 2024 hatte Beiersdorf im Consumer-Bereich noch einen organischen Umsatzanstieg von 8% gezeigt. Und jetzt gehen die Analysten von Warburg Research nur noch von 2% aus und die Investmentbank Stifel rechnet sogar nur noch mit einem Plus von 1,5%.
Besteht denn die Hoffnung, dass das im weiteren Jahresverlauf nochmal besser wird?
Ja, die Hoffnung gibt es natürlich schon. Der Konzern hat die Investoren im Vorfeld auf einen langsamen Start ins Jahr 2025 eingestimmt. Auch Analysten glauben, dass das erste Quartal für die Konsumersparte das schwächste Quartal im laufenden Jahr sein dürfte. Allerdings hängen da natürlich viele Unsicherheiten dran, gerade konjunkturell, wenn man sich überlegt, was mit den Zöllen passiert, was im US-Geschäft ist. Also für das Gesamtjahr rechnen die Analysten aktuell noch im Consumer-Geschäft mit einem organischen Wachstum von 4-6%. Könnte ich mir aber vorstellen, dass sich diese Spanne ein wenig ausweiten wird in den nächsten Monaten angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten.
Jetzt hast du schon gesagt, auch das Thema Zölle lässt natürlich eine Beiersdorf wahrscheinlich nicht ganz kalt. Gibt es denn schon Indikationen, wie sich das auswirken könnte? Kann man da was ableiten?
Naja, der Konzern hat bei der Vorlage der Jahresbilanz Ende Februar zumindest einen kleinen Ausblick gegeben, wenn auch natürlich noch bei anderer Faktenlage. Und laut Finanzchefin Astrid Herrmann könnte eine Zusatzabgabe von 25% das Wachstum mit rund 50 Basispunkten belasten. Jetzt sind es ja nur 20% geworden vorerst, beziehungsweise das auch mal ausgesetzt. Also könnte es eigentlich noch weniger sein. Beiersdorf stellt nämlich nur ein Drittel der im US-Markt verkauften Produkte auch in den USA her. Zwei Drittel werden im Ausland gefertigt, zu einem erheblichen Teil in Mexiko. Aber diese Auswirkungen, würde ich sagen, berücksichtigen natürlich vor allem den Zolleffekt. Was das für die Konjunktur bedeutet, kann man natürlich schwer prognostizieren.
Außerdem hat die kommende Woche noch einige weitere spannende Termine zu bieten. Am Montag beginnt ein Kartellrechtsprozess der amerikanischen Federal Trade Commission gegen Meta Platforms und die EU-Außenminister treffen sich in Luxemburg. Am Mittwoch ist dann ein verkürzter Handelstag an der norwegischen Börse. Am Donnerstag ist der Handel an der schwedischen Börse verkürzt und in Dänemark und Norwegen ist Donnerstag ein Börsenfeiertag. Außerdem gibt es am Donnerstag eine Rede von IWF-Chefin Kristalina Georgieva. Sie spricht im Vorfeld der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. Und wie erwähnt, wird der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank erwartet am Donnerstag. Die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die ist für 14.45 Uhr angekündigt. Am Freitag ist dann ein Börsenfeiertag in Deutschland und außerdem auch in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Hongkong, Südkorea und den USA. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft finden Sie wie immer unter börsen-zeitung.de. Da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos gibt es auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 16. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Wir stellen uns mal auf eine weitere, wahrscheinlich turbulente Woche ein, aber immerhin wird es eine kurze. Der Freitag ist schon Karfreitag und damit ein Feiertag. Sebastian, 4 Tage Hektik reichen auch, oder?
Auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann auch die Auferstehung für den Aktienmarkt.
Wir hoffen mal alle das Beste. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Wir hören uns in der kommenden Woche wegen des Feiertags bereits am Donnerstag wieder bei 7 Tage Märkte. Freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.